die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge der Weinbrater. Heute gehen wir doch gerade mal direkt in die Pfalz auf Deutschland.
Und wenn man die Pfalz hört, dann denkt man vor allem an eins.
Riesling.
Riesling aus der Pfalz, immer eine wunderschöne Sache. Aber um die Erwartungen hier gerade zurückzunehmen, nein, wir trinken heute keinen Riesling aus der Pfalz, sondern wir trinken einen Grauburgunder aus der Pfalz.
Jawohl, Grauburgunder, eine Traubensorte, die mit dem Pinot Noir verwandt ist, genauso wie der Weissburgunder auch. Also alle drei sind eigentlich, sagen Sie manchmal, von der DNA her sehr identisch. Sie unterhalten sich dann in der Farbe. Und das ist dann eigentlich das grösste Merkmal, nebst dem Aroma, das sich dann unterschiedlich ausprägt.
Wobei, man kann ja einen Grauburgunder, man kann das auch einfach missbrauchen, sagen wir mal. Weil in Deutschland ist der Grauburgunder offiziell als Ruländer klassifiziert. Und Ruländer wiederum ist dann nicht so ein Wein, wie wir es sonst gerne haben, sondern dort hat man einfach einmal früher irgendwelches süßes Zeug daraus gekeltert. Das ist offenbar irgend so ein Ding gewesen.
Nicht nur, aber zu der guten alten Zeit ist halt der Grauburgunder aufgrund von seiner Physiologie her prädestiniert gewesen, dass man ihn können verwenden für, ich sage jetzt, die zuckersüßen Sachen. Vor allem im badischen Raum, wo man sehr viel Sonne hat und die Trauben natürlich die Wärme wunderbarstens aufgenommen hat und dann eben auch die dicke, zuckersüße Seite entwickelt hat, weil Grauburgunder eben auch dazu neigt, sehr hohe Öchselgrade zu erreichen und so dann prädestiniert war, genau für die Erzeugnisse, die du da erwähnst.
Schwere, süße Weine. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Vielleicht ist es ja gut, ich weiss nicht, ich habe es nie probiert, aber es tönt jetzt nicht gerade so, als ob ich diese Ausprägung möchte trinken. Auf jeden Fall hat es dann so in den 90er Jahren ein paar findige Winzer gegeben, auch in der Pfalz, wo gefunden haben, aus dem Traubengut müsste man eigentlich noch etwas anderes können machen. Und so hat sich dann auch so ein bisschen der Grauburgunder entwickelt in dieser Region.
Ich glaube, da muss ich dich aber noch ganz kurz abholen, weil wirklich Süsswein aus Grauburgunder, man hat sogar Eiswein daraus gemacht, will heissen, du hast Trauben hängen, bis die Frostnächte gekommen sind im November, Dezember. Und dann die Traube gefroren ist und dann der letzte Bitze Saft, der dann aus der gepressten gefrorenen Traube kommt, wird dann so Eiswein verarbeitet. Und da gibt's mega spannende Sachen, vor allem auch so aus den 50er Jahren, wo du heute noch zu vernünftigen Preisen bekommst und wirklich cooles Zeug zu trinken bekommst.
Stelle ich gar nicht die Frage. Einfach, wenn ich schwere, süße Weine lese, und das hat man aus dem Ruländer offenbar gemacht, bin ich skeptisch, dass es nachher Ausprägungen gibt, die sehr interessant sein können. Das stelle ich gar nicht in Frage. Der Grauburgunder auf jeden Fall, der hat auch so ein bisschen eine Erfolgsgeschichte hergelegt. Er ist recht trendy geworden sogar. Vor allem unter dem italienischen Namen kenne ich viele Leute, die, wenn es heiss ist, draussen im Sommer, sich einfach in der Mainz einen Pinot Grigio bestellen. Oft nicht einmal wissen, was es genau ist, aber ein Pinot Grigio ist eben dann genau auch ein Grauburgunder. Wenn wir jetzt aber schon bei dieser Traubensorte sind, bevor wir noch so ein bisschen auf die Pfalz eingehen, finde ich, müsste man auch noch schnell ein bisschen sagen, wie hat sich die Traubensorte überhaupt verbreitet? Der Name sagt es schon, Grauburgunder. Es muss also so ein bisschen etwas mit dem Burgund zu tun haben.
Wie gesagt, Grauburgunder ist eine Mutation vom Pinot Noir. Genauso wie es der Weissburgunder oder der Pinot Blanc genauso ist. Und alle drei Trauben, die sind von der Genetik her identisch. Sie haben aber andere Ausprägungen. Der Weissburgunder, wie der Name sagt, ist weiss, wenn man ihn anschaut. Respektive halt das grünlich-gelbe bei reifen Weisswein-Trauben. Und der Grauburgunder, der kann je nach Reifegrad auch noch andere Tendenzen entwickeln, wird nicht grau, sondern er kann dann ins Rötchen reingehen. Ich kenne es zum Beispiel aus dem südbadischen Teil, dass sie wirklich so rosa-rot-orange können werden, wenn sie dann extrem reif sind und dort können dann sehr, sehr kaltvolle Tropfen daraus raus auch kommen. Es kommt immer darauf ab, wenn du ihn lesen und dann hast du entweder etwas Spritzigeres, Leichtes oder du kriegst dann halt etwas, wo kaltvoller, schwerer und nachhaltiger ist.
Auf jeden Fall auch eine Traubensorte, die für Mobilität in Europa steht. Eben, sie kommt ursprünglich aus dem Burgund oder vielleicht auch aus der Champagne. Die ist ja nicht so weit weg vom Burgund. Dort haben wir sie entdeckt. Und 1375, da hat es Karl IV. Gegeben, der hat die Sorte dann nach Ungarn gebracht, den Plattensee. Dort hat man dann auch Wein gemacht. 1568 hat sie den Lazarus von Schwendi entdeckt und ins Elsass gebracht, nämlich in die Region Kaiserstuhl, das ist ja gerade nördlich von Basel, also sozusagen von der Schweizer Haustür. Und ja, es wäre jetzt schön, wenn das immer die Einzigen wären, die den Wein weitertreiben, aber 1711 hat es auch noch einen Johann Seger Ruhland gegeben, der unabhängig von den anderen Entwicklungen die Rebsorte irgendeinem einem verwilderten Weingarten innen entdeckt hat und die auch verbreitet hat. Und dann wäre natürlich keine Weingeschichte komplett ohne unsere lieben Zisterziensermönche, über die reden wir ja immer mal wieder. Weil die haben dann den Grauburgunder im 13. oder 14. Jahrhundert auch noch nach Österreich gebracht. Und weil sie sich dem Wein gewidmet haben, hat der Grauburgunder auch noch einen Übernamen. Man nennt ihn nämlich den Graue Mönch. So viel mal ein bisschen zu der Geschichte von dem Grauburgunder. Wir haben heute den Grauburgunder aus der Pfalz hier auf dem Tisch. Was ist denn Pfalz so für eine Weinregion?
Pfalz ist wirklich bekannt mit 5500 Hektar Rieslinggebiet, dementsprechend als grösste Anbaugebiet für die Traubensorten und ist bekannt für das. Punkt. Das andere, was wir sehen müssen, ist, der zweite grosse Teil sind die Rotweine, die dort reinkommen und Pfalz durch das auch zum grössten Rotweinanbaugebiet von Deutschland zählt. Ich finde einfach so, wenn es um Rotwein geht, kann ich dann lieber in Baden schauen. Und in der Pfalz selber schaue ich mich sehr gerne nach Riesling um.
Auf jeden Fall ist die Pfalz auch innerhalb von Deutschlands zweitgrösste Weinanbaugebiet mit 23.700 Hektaren, also auch wirtschaftlich, rein wirtschaftlich schon eine wichtige Macht, wenn es um Wein geht. Und was man dort vor allem kennt, sind auch Weinfeste. Eines der grössten deutschen Weinfeste findet in Bad Dürkheim statt. Auch die deutsche Weinstraße führt durch Pfalz durch. Das ist auch einfach eine bekannte Institution, wenn es um Wein in Deutschland geht. Und eben die Pfalz ist das Rieslingland Nummer 1. Die Königin der Weißweine nennt man ja Riesling auch. Und ja, wenn eine Region zum Ruf vom Riesling einfach auch beiträgt, dann ist es sicher Pfalz. Nicht nur, aber auch. Gut, und jetzt haben wir den Grauburgunder ausfindig gemacht in dieser Pfalz von einem Weingut. Das nennt sich Rings. Das ist der Nachname von einem Brüderpaar. Ja, wenn man über die beiden Brüder ein bisschen recherchiert, das sind ja so ein bisschen Shooting Stars von der Weinszene. Die haben so einen kometenhaften Aufstieg gemacht. Es vergeht kein Jahr, ohne dass ihre Weine noch ein bisschen gehypet werden. Also, ja, das ist ein recht dynamisches Duo, das wir da am Werk haben.
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, dass Pfalz als Weinbaugebiet einen Dornröschen-Schlaf gehabt hat. Das kann man auch bei der einen oder anderen Folge raushören, die wir davor schon hatten, zum Beispiel die über das Weingut Bürklin-Wolf, wo wir dort schon ein bisschen drauf eingegangen sind. Und die Geschichte von den Ringsbrüdern spiegelt eigentlich genau das wieder, was wir dort aufgenommen haben. Es braucht manchmal Leute, die etwas neu angehen, neu interpretieren, die vielleicht ein bisschen Punks sind von der Szene und so das Ganze aufmischen tun. Eigentlich auch das, was wir dann gerne haben, dass es ein bisschen Rulebreaker gibt, wo genau die Sachen neu interpretieren.
Wir haben es hier mit der dritten Generation zu tun. Das Weingut selber ist mal in den 1960er Jahren gegründet worden in Vereinsheim. 60er Jahre, das weiss man, sind oft Aufbruchjahre gewesen. Oft die Regionen, die eben dem Dornröschen-Schlaf gewesen sind, ist neue Energie gekommen in den 60er Jahren. Ja, wir sind da schon 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja so ein bisschen das deutsche Wirtschaftswunder stattgefunden hat. Das hat sich natürlich auch auf den Wein übertragen. Und wo denn die beiden Brüder, Steffen und Andreas Rings heissen sie, übernommen haben, haben sie quasi die Philosophie von dem Weingut auch komplett geändert, sind sich auch nicht schade gewesen, einfach Traditionen über den Haufen zu werfen und einfach jetzt mal da ihr Ding ein bisschen aufzuziehen.
Man kann ja auch, wenn man die Geschichte so anschaut, wirklich sagen, es ist eine Geschichte von einem Betrieb, der ursprünglich eigentlich, ich sage jetzt mal, ein gemischter Landwirtschaftsbetrieb war. Man hat sich noch nicht wirklich als Weinbaubetrieb verstanden. Man hat Trauben abgepflanzt, hat das Zeug fassweise verkauft oder Trauben verkauft. Und mit dem Steffen, der Ältere, ist dann 2001 eigentlich derjenige gekommen, der einmal einmal internationale Rebsorten pflanzt hat, wie Cabernet Sauvignon und Merlot in den wirklich warmen Lagen, wo sich dort reingegeben hat. Und eben, etwas Neues hat wollen interpretieren. 2006 ist dann sein Bruder dazugekommen, der Andi. Und miteinander haben die halt das Mindset entwickelt, jawohl, wir wollen auch unseren Elternbetrieb voranbringen. Nämlich vom Landwirtschaftsbetrieb zum effektiven Wein gut.
Ja, und wenn man sich so ein bisschen durch ihre Geschichte durchliest, also es ist fast ein bisschen wundersam, oder? Es wiederholt sich immer wieder. Sie können wieder ein bisschen Land dazu kaufen. Sie studieren, was können wir mit dem machen. Das ist meistens mit etwas Revolutionärem verbunden. Das Resultat wird nachher in der Fachwelt wirklich gehypet oder zur Kenntnis genommen. Und das wiederholen sie im Moment für Jahr zu Jahr. Also wirklich, ich habe es vorher erwähnt, ein kometenhafter Aufstieg. Was ich auch noch interessant finde, sie haben so Parzellen mit einem ganz interessanten Namen. Beispielsweise eine Weinparzelle, die sie haben, heisst Saumagen.
Ja, und der Saumagen zum Beispiel, das ist wirklich eine von diesen legendären Parzellen, nämlich in Karlstadt. Karlstadt, seines Zeichens, seit eh und je eine Wahnsinns-Weinbaugemeinde in der Pfalz, so wie Deidesheim, Bad Dürkheim, Forst. All die Lagen, die haben wirklich sehr spezielle Spitzenlagen. Eben, Karlstadt kennt den Saumagen, Forst hat die Spitzenlage Ungeheuer. Es ist hochinteressant. Man könnte dort eine Alleingeschichte machen über, wie sind die Lagen entstanden.
Also gut, wenn es ein Land gibt, wo der Preis für die kreativsten Weinlagen überkommt, dann ist es Deutschland, weil von Sonnenuhr bis was weiß ich alles hat wirklich interessante Bezeichnungen. Ich glaube, wenn man in die Geschichte einsteigen würde, würde sich das alles auch ein bisschen erklären lassen. Aber ja, das ist so eine deutsche Eigenheit. Man findet immer wieder interessante Namen für dort, wo sie Wein anbauen.
Ja, absolut. Und ich meine, weißt, die zwei Jungs, die haben ja irgendwo auch das Glück, dass sie zu dieser Zeit, anfangs von den 2000er, oder dort, wo die Eltern von übergeben haben, da hat niemand wollen Land kaufen in dieser Pfalz. Da hast du Spitzenlagen zu Schnäpplipreisen bekommen. Und da hat der Wein auch noch viel weniger gekostet. Und jetzt stell dir vor, die haben jetzt, ich weiss nicht, den Reicher gehabt oder das Glück oder was auch immer, dass sie sich halt wirklich haben können Spitzenterrain krallen und jetzt eigentlich auf einem Lagenschatz hocken, wo Mengen anderer Winzer sie total beneiden tut drum.
Und das ist ja also das deutsche Weinwunder, ist jetzt doch auch ein paar Jahre alt, aber was immer erstaunlich ist, selbst bei Spitzenweinen aus Deutschland kommt man immer noch über für relativ faire Preise. Oder? Also ich meine, es zieht jetzt auch in Deutschland ein bisschen an, aber sehr lange hast du ja können, wirklich Wein von höherer Güte hast du für teilweise 120 Euro überkommen. Und so langsam wird das jetzt ein bisschen entdeckt, das deutsche Weinland. Aber ja, es ist immer einfach, es ist nie auf einen Status wie jetzt in Frankreich oder Italien gekommen. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil sie machen ja wirklich sehr, sehr gutes Zeug in dem Land.
Ich würde jetzt aufpassen mit dieser Aussage, weil ich habe eigentlich eher der Eindruck, es zieht schon massiv an.
Inzwischen, ja.
Inzwischen, also hast du ordentliche Preise. Wir sehen es selber bei unserem Lieblingsriesling von Bürklin Wolf. Also das ist schon recht am Zulegen. Bodenpreise sind am Steigen aufgrund von dieser Beliebtheit. Und das zieht halt, ich sage jetzt mal, eine gewisse ökonomische Schlussfolgerung, wenn man es so nennen will, nach sich, wo dann halt auch gewisse Auswirkungen auf das Monetäre hat bei dem Wein.
Der Hype kommt jetzt, aber es ist noch nicht so lange her, oder? Also vor ein paar Jahren war man da noch nicht an dem Punkt gewesen. Jetzt hat er leider auch Deutschland erfasst.
In Bezug jetzt auf die beiden Ringsbrüder, oder? Und ihren Erfolg. Ich meine, jetzt stell dir die Mischung vor. Sie haben wirklich ein Portfolio an tollen Lagen. Sie kommen daher und brechen mit Traditionen. Sie wollen Sachen neu interpretieren. Nehmen andere Techniken vielleicht auch zur Hand, die man bisher gehabt hat. Und wenn das dort dann noch irgendwie so bei zwei, drei Freaks oder sag jetzt Meinungsmacher auf den richtigen Boden trifft, dann kannst du eben kometenhaft auf den durchstarten. Und ich würde sagen, das ist so die Mischung von diesen Zutaten, von dem Rezept, das bei ihnen aber auch passiert ist.
Und dann kann man gleich schauen, was umfasst jedes Portfolio alles. Zum Beispiel jetzt der Grauburgunder, den wir auf dem Tisch haben, wo ja in Deutschland für 11 Euro erhältlich ist. Da bin ich jetzt gespannt, weil bei 11 Euro, 10 Franken in der Schweiz gibt es auch interessante Sachen, aber es ist immer so ein Portionsskepsis angezeigt. Meine Erfahrung ist gleich, in Deutschland ist das nochmal ein bisschen anders. Man kommt in dieser Liga von 10 bis 15 Euro durchaus äußerst solide Sachen über. Das ist oft so. Bin jetzt sehr gespannt, ob bei dem Wein das auch der Fall ist.
Ich meine, wenn ich jetzt das so anschaue, habe ich das Gefühl, für den Preis hat sie sich doch noch ein schönes Design gegönnt. Also
Ja, ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Wenn ich die Etikette anschaue, sie erinnern mich eher so ein bisschen an 80er-Jahr-Design, ehrlich gesagt. Also, ja, sie heissen Drinks. Was tust du denn folgerichtig auf die Etikette draufmalen? Ein Ring, ist ja klar. Und der ist so goldig draufgemalt. Was mir eher gefällt, ist unten der Zusatz auf der Etikette. Dort steht von handgelesenen Grauburgundertrauben aus dem Jahrgang 2023, spontan gegoren mit einem kleinen Anteil an Beerenschalen und vollkommen trocken. Das ist ein Absatz mit 4 Zielen. Und was ich da extrem cool finde, das gibt mir als Konsument eigentlich da schon recht einen Hinweis, was ich in dieser Flasche habe. Und das habe ich ja nicht oft, dass irgendwie drauf steht, was da genau zu erwarten ist. Finde ich jetzt das zumindest einen löblichen Teil. Aber jetzt schauen wir mal, wie ist denn so ein Grauburgunder von einem gehypten Weingut, der 11 Euro kostet, im Glas? Nagi, du hast das Glas schon in der Nase. Was schmeckst du?
Ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Ich finde, er ist nicht so wahnsinnig duftig, wie ich jetzt einen Pinot Gris, einen Pinot Grigio oder eben einen Grauburgunder würde erwarten. Ich würde es eigentlich gerechnet so mit Honigtönen. Wir haben es auch schon davon gehabt, so ein bisschen das Bananige, Ölige. Aber ich habe jetzt das Gefühl, der Wein ist doch eher so dezent, zurückhaltend.
Und das setzt sich für mich auch beim ersten Schluck gerade fort. Ich habe zwar so die Würzigkeit drin, die ich sofort mit Grauburgunder oder Pinot Grigio in Verbindung bringe. Das muss für mich ein bisschen würzig sein, das muss ein bisschen herb sein, das hätte. Aber was mir da fehlt an dem Wein, und das fehlt mir ganz deutlich, Grauburgunder, das hat für mich mit einer gewissen Kraft zu tun. Wenn ich Grauburgunder trinke, dann erwarte ich da einfach eine gewisse Stärke. Und das habe ich jetzt bei dem nicht. Der ist, wie du es in der Nase schon beschrieben hast, irgendwie ein bisschen zurückhaltend, irgendwie ein bisschen seicht, irgendwie nicht so tief. Bleibt so ein bisschen an der Oberfläche für mich.
Ja, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, weil wenn du ja die Flaschen anschaust, da steht gutes Wein drauf. Also wir bewegen uns da wirklich auf der absoluten Basisstufe. Und ich finde, wenn man die Information hat, dann kann man das auch einordnen. Und dann merkt man auch, für das, was es ist, ist das eigentlich ein sehr gelungener Wein. Er ist nicht irgendwie überbehandelt worden, dass jetzt irgendwie mehr Aroma daraus rauskäme oder was auch immer, sondern er gibt nichts vor, wo er nicht ist. Wo ich jetzt vielleicht eher so ein bisschen das Problem habe, ist mit der doch sehr, ich nenne es jetzt mal, prononcierten Säure am Gaumen. Auf der einen Seite finde ich, ja, okay, das macht ihn sehr süffig, frisch. Aber ich finde die Säure doch schon ein bisschen spitz und frage mich, fällt es mich irgendwann auf den Nerven oder auf den Stören sogar?
Ich würde einordnen für mich, ich nenne das einmal nicht nachhaltige Weine, das meine ich jetzt nicht auf die Ökologie bezogen, sondern auf den Trinkgenuss, weil wenn ich den trinke, eben, ich habe zuerst die würzige Note sofort im Gaumen, das finde ich gut, es kommt gerade etwas, wenn ich ihn trinke. Nachher bleibt für mich nicht so viel übrig von dem Wein. Jetzt kann man sagen, ein Wein für 11 Euro muss der mehr einlösen. Ich finde jetzt für 11 Euro, das ist ein fairer Preis für den Wein, aber ich finde, man sollte jetzt auch nicht über Erwartungen haben. Und ich habe einfach schon Grauburgunder gehabt, die mich mehr abholen, einfach weil sie noch die gewisse Stärke mitbringen. Die fehlt mir da irgendwie komplett. Ich werde, glaube ich, nicht so warm mit dem.
Du sagst ja, der mit den Erwartungen, hätte ich jetzt eigentlich eher erwartet, dass du das anders einordnen tust und ich sage jetzt zumindest die Information vom Guts wie auch so nachher noch abholst. Weil ich finde wirklich, für das, was es ist, ist es absolut korrekt auf der Schiene. Und wenn man das an mehr will, was du jetzt da gerade beschreibst, dann musst du dich schon richtig erste Lage begeben, gerade ins nächste Qualitätslevel.
Muss ich ein Niveau höher gehen, das genau. Ist jetzt für mich auch die Erkenntnis. Beim Grauburgunder bin ich jetzt in dem Niveau nicht daheim. Aber der Wein ist tiptop gefertigt, er ist keine Vollkatastrophe, überhaupt nicht in die Richtung. Eine solide gemachte Flasche, die, nimmt das rein auf mich als Person, mich jetzt nicht abholt.
Und für alle anderen wäre es, glaube ich, mein Tipp, wirklich einen Wein zu haben, wo man sich einschenkt, wo man einfach trinkt. Man muss nichts essen dazu, man muss sonst nichts haben. Weil wir gehen hier doch mit hitverdächtigen 12,5 Volumenprozent ins Rennen Alkohol, was für einen Grauburgunder super schlank ist. Vielleicht ist es auch das, was ihn so ein bisschen zu einem Lichtgewicht macht und doch eine wunderbare Frische hat. Wie gesagt, wir reden nicht von einem ellenlangen Abgang, aber doch ein Wein, wo frische Leichtigkeit transportiert. Und ich glaube, mit Blick auf die hoffentlich gleich wärmer werdenden Tage einen super schönen Aperoöffner
kann sein. Für die Menschen kann man auch empfehlen. Und das gibt's auch Leute, die lieber leichtere Wein schätzen. Und ja, die kommen da ein faires Angebot über. Was mich mal würde interessieren, ist aber doch, weil jetzt halt die Brüder so gehypet werden, ich glaube, ich werde irgendwann mal gleich noch etwas anderes von ihnen probieren, vielleicht auch mal eine höhere Klasse, vielleicht auch mal ausserhalb vom Weinbraterbudget von 30 Franken. Weil, wenn etwas so gehypet wird, dann werde ich immer auch selber herausfinden, kann ich das nachvollziehen jetzt selber oder nicht? Weil das ist dann immer spannend. Das eine ist, wie die Fachwelt auf so etwas reagiert und das andere ist dann vielleicht, was man selber für eine Einschätzung hat.
Ja, also völlig bei dir. Ich finde wirklich, es ist sehr eine coole Grundstilistik, die wir da jetzt haben. Spannend wäre wirklich zu sehen, was passiert, wenn du, ich sage jetzt meinst, das Level aufgehst und dort meinst, könntest du mitverfolgen, wie gehen sie denn mit wie, mit Qualität um und was passiert da genau. Ich glaube, das könnte ein Projekt sein, das wir mal angehen müssen.
Also das Beruhigende dem ist, der Stoff geht uns bei den Weinbratern noch nicht so schnell aus und das ist auch gut so. Aber für heute, wenn wir es mal bei dem Urteil belassen, wir haben ein bisschen unterschiedliche Meinung zu dem Wein. Völlig fair, wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Mit dem schicken wir euch wieder raus in die Welt vom Wein. Wir hoffen auch, ihr findet die ein oder andere Flasche, die euch gut tut. Wir hören uns wieder in unserer nächsten Folge. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und tschüss Nagi.
Ciao Elli.